This is the beat jar of the year.
Detektor FM Beat mit Dirk Justus.
Und der sagt Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe. Die heutige Sendung ist etwas ganz Besonderes, denn es ist wieder mal Zeit für ein Special. Wir schauen nämlich in den nächsten knapp 60 Minuten zurück und zwar auf den Hip-Hop der 1980er Jahre. Etliche Mails hatten mich erreicht, wo Hörer schrieben, spielt doch bei Beat mehr aus den 80ern. Und dann haben wir in der Beat-Redaktion kurz nachgedacht und uns zu dieser besonderen Ausgabe entschieden. Und dazu spreche ich auch gleich mit meinem Kollegen Jörg Wachsmuth vom Black Music Portal Rap to Soul über das Besondere am 80s Hip-Hop. Und es gibt natürlich auch ganz viel Musik aus diesem Jahrzehnt, unter anderem von Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force, LL Cool J und N.W.A. Los geht's aber erstmal mit Sadika und Bastard und zurück in die 80er. Also Zeitmaschine an und los! Musik von Sadika und Bastard mit Zurück in die 80er. Eine Einstimmung auf das, was uns noch bis 20 Uhr hier bei Detektor FM Beat erwartet. Es geht zurück in die sogenannten Ugly Ages, der Zeit der Schulterpolster, der hochtopierten Frisuren, der Moonwashed Jeans, der Trainingsanzüge, der dicken Goldketten und der Turnschuhe mit extra dicken oder gar keinen Schnürsenkeln. Die Rede ist von den 1980er Jahren. Der Hip-Hop steckte damals noch in den Kinderschuhen und wuchs bis zum Ende des Jahrzehnts zu einem Teenager heran, wenn man dieses Bild mal bemühen möchte. Mittlerweile hat man im Hip-Hop dieses Jahrzehnt wieder entdeckt. Es werden Songs aus dieser Zeit gesampelt, Mixtapes herausgebracht und Partys mit diesem Motto veranstaltet und sogar Radiosendungen gemacht. Aber was ist das Besondere an diesem Jahrzehnt und der Rap-Musik aus dieser Zeit? Diese und andere Fragen will ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Wachsmuth vom Black Music Portal Rap to Soul klären. Hallo Jörg, grüß dich.
Hallo Dirk, lass uns das mal diskutieren. Was ist das Besondere an den 80er Jahren?
Genau, richtig.
Abgesehen davon, dass ich noch 2-3 Jahre jünger war, glaube ich.
Jörg, ja, was ist das Besondere an der Rap-Musik, an der Hip-Hop-Musik, an der Hip-Hop-Kultur aus diesem Jahrzehnt? Was würdest du sagen?
Du hast es eigentlich schön gesagt. Nach der Kindheit der Rap-Musik, die in den 70er Jahren angefangen hat, kam jetzt quasi die Teenie-Zeit, die Jugendzeit, alles war irgendwie wild, bunt und hat vor allem Spaß gemacht, finde ich. So wenn ich mir heutzutage angehöre, irgendwie die Songs halt, die dann zum Ende der 70er Jahre gekommen sind und dann die in den 80ern in Sachen Hip-Hop, damals noch als Rap-Musik bekannt, auf den Markt gekommen sind, dann haben sie in erster Linie Spaß gemacht. Das war Unterhaltung, das war sehr viel Spaß, das waren teilweise ewig lange Tracks, wenn du dich erinnerst.
Ja, so 9-Minuten-Dinger gab's da.
Ja, das hat nie ein Ende genommen. Es war gut für die Radio-DJs, die konnten in der Zwischenzeit mal auf Toilette gehen.
Richtig.
Heutzutage bei 3:30 schafft man das nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Da gibt es ja andere Tricks, über die reden wir nicht.
Ja.
Also insofern, ich würde sagen, in erster Linie hat es Spaß gemacht und die Rap-Musik hat sich entwickelt. Hat sich halt aus der Bronx, wo sie hergekommen ist, in New York, irgendwie gilt ja als Ort der Erfindung der Rap-Musik, erwachsen gespielt.
Im Nachblick, wie empfindest du diese Zeit? Was ist für dich der typisch 80s Hip-Hop? Was gehört für dich zu diesem Sound oder auch zu der Kultur?
Ich will mit den typischen 80s Hip-Hop im Prinzip im Jahr 1979 anfangen.
Ja.
Also um einfach mal Rapper's Delight zu sagen.
Ja.
Oder dieses Christmas Rappen.
Ja.
Habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ist ja tatsächlich irgendwie auch fast zeitgleich mit Rapper's Delight rausgekommen. Und war ja dann irgendwie für Curtis Blow die erste große erfolgreiche Single überhaupt, wenn man so zurückguckt. Und Curtis Blow hat ja zumindest die erste Hälfte der 80er als Rapper ja massiv mitgeprägt, ist dann rausgekommen Ende der 70er Jahre, dann bis 86 irgendwie aktiv gewesen, das ist seine letzte Single rausgekommen, war der Produzent von Leuten wie Run DMC und Fatboyz zum Beispiel. Also muss man sich einfach mal im Kopf zergehen lassen. Dann gibt es natürlich die Sugar Hill Gang, Rapper's Delight hatte ich gesagt, Grandmaster Flash, The Furious Five, das Album dazu, The Wheels of Steel 1980, gilt ja als erstes überhaupt Rap-Album der Welt.
Ja, genau. Du hast schon ein paar prägende Künstler sozusagen genannt. Wenn wir jetzt mal so von der Mitte der 80er ausgehen, wer hat dann das Jahrzehnt noch geprägt, außer jetzt Grandmaster Flash, Run DMC, Beastie Boys vielleicht eventuell auch? Wen würdest du noch nennen? Weil dann geht es ja auch so langsam mit dem Westküsten-Rap los.
Langsam geht es mit dem Westküsten-Rap los, wobei ich den erst ein bisschen später einsortieren würde.
Ja.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt mal so ein bisschen bei uns in die Breiten gerade gucke, dann haben wir ja noch einen Namen, den wir vielleicht einfach mal in die Welt werfen müssen. Das ist Falco.
Ja, genau, richtig.
Gehört ja irgendwie dazu. Gilt als der erste weiße Rapper. Unterschlagen viele, weil er einfach nur Österreicher war.
Ja.
Aber ist irgendwie mit Der Kommissar geht um, ich weiß nicht, erinnerst du dich, Der Kommissar geht um, dumm,
genau.
Dumm. Ich glaube, so ungefähr ging das. Ja, irgendwie sehr dicht an dem dran, was wir heute auch unter Deutschrap verstehen. Und dann gab es natürlich ein paar tatsächliche Rapper in Deutschland auch schon zum Ende der 80er dann hin. Korai, Schlüsselkinder, Advanced Chemistry und Rödelheim-Hartheim-Projekt, also Moses Pelham und seine Jungs und Mädels.
Jörg, würdest du sagen, gibt es eine Art Sehnsucht nach dieser Zeit, nach der guten alten Zeit? Ich habe die Partys angesprochen und ich habe noch ganz viele andere Sachen angesprochen, wie Mixtapes und Radiosendungen und so weiter. Wie empfindest du das?
Also ich glaube nach dieser Leichtigkeit. Also wenn man sich das anguckt, es gab die Blockpartys, es gab Breakdance, es gab Streetdance war dazu. Beatboxing war in den 80ern mehr als dann später in den 90ern oder heutzutage. Muss man dazu nehmen, Hip-Hop war relativ einfach. Du hast halt einen DJ gehabt und einen Mic. Und eigentlich hat der DJ den Rap geprägt. Er hat die Musik geprägt, er hat ja die Beats gemacht, er hat gemixt, das alles live. Ich glaube, Grandmaster Flash hat die ersten Platten auch live eingespielt. Das ist nichts mit, wir setzen unser Studio, machen alles fein, solange bis alles stimmt, sondern sie haben einfach die 15 Minuten dann für ihren Titel einfach live eingespielt. Und es war mehr Elektro drin. Also das so auf jeden Fall bis so 1988 rum. Und dann kam irgendwie eine Wende. Dann gab es Public Enemy, die rausgekommen sind. It Takes a Nation of Million to Hold Us Back, 1988, wir erinnern uns. Old School war auf einmal die Bezeichnung für die Rapmusik der 80er Jahre. Und dann kam auf einmal diese New School. Und der Gangster-Rap wurde erfunden. Dann gab es Namen wie Sholly D und N.W.A., die auch auf dem Markt erschienen sind, zum Ende der 80er und dann das nächste Jahrzehnt prägen sollten.
Sagt Jörg Wachsmuth, Chefredakteur des Black Music Portals Rap to Soul. Und jetzt gibt es einen ersten Track aus diesem Jahrzehnt. Hier sind aus dem Jahr 1980 die Funky 4 Plus One mit That's the Joint vom legendären New Yorker Label Sugar Hill. Die Funky 4 Plus One mit That's the Joint. Übrigens, diese Crew war die erste Rap-Gruppe aus der New Yorker Bronx, die einen Plattenvertrag bekam. Wir bleiben weiterhin beim Label Sugar Hill und wollen jetzt über eine weitere Legende reden, und zwar über die Sugar Hill Gang. Bekannt wurde die Rap-Gruppe mit ihrem Kracher Rapper's Delight aus dem Jahr 1979. Allerdings haben die drei Jungs aus Inglewood, New Jersey noch mehr Singles und Alben rausgebracht. Eine stammt aus dem Jahr 1981 und hieß Apache. Die MCs Wonder Mike, Big Bang Hank und Master G wurden Ende der 1970er von Sugar Hill Label-Chefin Sylvia Robinson zu einer Gruppe zusammengefügt. Fortan firmierten sie als Sugar Hill Gang. Ihr Sound ist eher partyorientiert, obwohl sie nach Rapper's Delight noch eine ganze Weile Musik machten, schaffte die Crew nie wieder einen solchen Hit wie Rapper's Delight. Trotzdem gilt Apache als Klassiker der 1980er Jahre. Allerdings ist diese Nummer eigentlich ein Cover. Das Apache-Original stammt einmal von den Shadows aus dem Jahr 1960 und von der Incredible Bongo Band aus dem Jahr 1973. Die allseits beliebte Hip-Hop-Disziplin aus Alt macht neu. Hier ist die Sugar Hill Gang mit dem Apache aus dem Jahr 1981. Die Sugar Hill Gang mit Apache. Wir verlassen jetzt die Partyschiene, denn 1982 begann sich der Hip-Hop zu wandeln. Von der Partymucke zum Sprachrohr der benachteiligten Leute in den US-amerikanischen Ghettos. Und eingeleitet hat das The Message von Grandmaster Flash and the Furious Five. Dieser Song wurde am 1. Juli 1982 ebenfalls auf dem Label Sugar Hill Records veröffentlicht und gilt als Vater aller sozialkritischen Hip-Hop-Tracks. Damals wurde eine der berühmtesten Zeilen im Rap geschaffen. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. In The Message geht es um das harte Leben in Großstädten wie New York, Chicago oder Los Angeles und die damit verbundene Frustration, den Schmerz und die Wut der betroffenen Personen. Kein Hip-Hop-Track wie The Message beschreibt besser die Trostlosigkeit der urbanen Afro- und lateinamerikanischen Jugend in der beginnenden Reagan-Ära, Anfang der 1980er Jahre. Hier ist Grandmaster Flash and the Furious Five mit The Message aus dem Jahr 1982. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Wir gehen nun ins Jahr 1983 und kommen zum sogenannten Godfather of Rap. Die Rede ist hierbei von keinem geringeren als Afrika Bambaataa und seiner Soul Sonic Force. Der Mann erlangte schon Anfang der 1980er Jahre weltweites Ansehen und zwar mit dem Track Planet Rock. Dort verarbeitet er Kraftwerks Trans-Europa Express und begründete das Genre des Electro-Funk, welches auch heute noch einen großen Einfluss auf die elektronische Musik hat. Davor arbeitete er als DJ und legte bei Blockpartys auf. Aber Bambaataa interessierte sich nicht nur für Musik, sondern er engagierte sich über die von ihm gegründete Zulu Nation auch gegen Gewalt, Kriege, Apartheid und Umweltverschmutzung. Und Afrika Bambaataa arbeitete nicht nur mit Hip-Hop-Musikern zusammen. Zu seinen Partnern bei Kollaborationen gehören der Dancehall-Musiker Yellow Man, UB40, Johnny Rotten von den Sex Pistols, James Brown, Left Field oder Gary Numan. Afrika Bambaataa ist außerdem ein Multitalent. Neben seinem musikalischen und gesellschaftlichen Engagement arbeitet er noch als Radiomoderator und wurde sogar zur Werbeikone. Ladies and Gentlemen, give it up for Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force mit Renegades of Funk beim 80s Special hier bei Detektor FM Beat. No matter how hard you try. Hier ist Detektor FM Beat mit dem 80s Hip-Hop Special und wir hörten gerade Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force und Renegades of Funk aus dem Jahr 1983. Wir gehen jetzt ins Jahr 1984 und thematisch bleiben wir beim Funk und zwar geht es jetzt um Houdini und ihrem Track 5 Minutes of Funk. Houdini wurde 1981 im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn gegründet und auch sie gelten als Pioniere, denn sie ließen auch verschiedene Musikstile in ihren eigenen Sound einfließen, neben Rock dann auch R&B, was ihnen sogar Airplay bei R&B-Radiostationen brachte und so auch den Weg für andere Hip-Hop-Künstler in den Mainstream ebnete. Gemanagt wurden Jaleel Hutchins, John Ecstasy Fletcher und Drew Grandmaster D. Carter von keinem geringeren als Hip-Hop-Mogul und Def Jam-Gründer Russell Simmons. Houdini beeinflussten später auch andere Rapper. So bediente sich Nas beispielsweise für If I Ruled the World bei Houdinis Friends. Auch andere Hip-Hop-Künstler bedienten sich fleißig bei Houdini, unter anderem Master P, MF Doom oder Tupac. Nach 6 Studioalben wurde es still um die Jungs. Ab und an gehen sie noch auf Tour und spielen die alten Hits wie Freaks Come Out at Night, Friends oder 5 Minutes of Funk. Und eben diesen Track, den gibt es jetzt. Hier sind Houdini mit 5 Minutes of Funk beim Detektor FM Beat Hip-Hop 80s Special. Houdini und 5 Minutes of Funk. Und vom Funk geht es jetzt zum Rock. Und zwar zu den Kings of Rock, namentlich zu den Jungs von Run DMC. Neben den Beastie Boys vielleicht die Crew, die den Spagat zwischen E-Gitarre und Rap perfekt hinbekommen hat. Und das zu einer Zeit, als es den Begriff Crossover noch gar nicht gab. Keine Angst, es kommt jetzt nicht das totgenudelte Walk This Way, sondern King of Rock aus dem Jahr 1985. Run DMC waren Pioniere des Hip-Hop. Ihr Titel Rockbox schaffte es 1983 als erstes Rap-Video zu MTV. Run DMC war die erste Rap-Gruppe, die eine goldene Schallplatte bekam. Sie waren auch die ersten Hip-Hop-Künstler, die es auf das Cover des Rolling Stone schafften und sie waren auch die ersten Rapper, die in Crush Groove und Tougher Than Leather als Schauspieler vor der Kamera standen. 2002 fand Run-DMC allerdings ein tragisches Ende. Producer und DJ Jam Master Jay wurde vor seinem New Yorker Studio in Queens von einem Unbekannten erschossen. Die beiden anderen Mitglieder machten Solo weiter bzw. widmeten sich anderen Projekten. Run ist neben seiner Musikkarriere Prediger und hatte mit seiner Familie die MTV Reality Show Run's House. DMC veröffentlichte 2006 ein eher mäßig erfolgreiches Soloalbum, Checks, Thugs and Rock'n'Roll hieß es. Man könnte noch viel mehr über Run DMC erzählen, das würde aber wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen. Hier sind DJ Run, DMC und Jam Master Jay mit King of Rock. Also Luftgitarre rausholen und losmoschen. I'm the King of Rock, there is none higher. These were never dirty, MC were mostly clean. Nach Hollis Queens gehen wir jetzt zum ersten Mal rüber an die Westküste. Ein Künstler machte sich 1988 auf, die Rap-Welt zu erobern. Die Rede ist von Ice T. Ende der 1980er Jahre veröffentlichte der Mann aus Los Angeles das Album Power und die dazugehörige Single I'm Your Pusher. Damit verhalf er sich und dem Westküsten-Hip-Hop endgültig zum Durchbruch. Zusammen mit NWA versteht sich, von denen wir auch gleich natürlich noch was hören werden. Nach Power ging es für den Rapper steil bergauf. Er veröffentlichte weitere Alben, solo und mit seiner Rockband Body Count, spielte in Kinofilmen mit, unter anderem in New Jack City und bekam Rollen in TV-Serien. Allerdings ist Ice-T nicht unbedingt ein typischer Gangster-Rapper. Er prangerte auch immer wieder soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus an und sorgte mit der Single Cop Killer, welche er mit seiner Band Body Count aufnahm, für Kontroversen, die so groß wurden, dass der Vertrag zwischen ihm und seiner damaligen Plattenfirma in den 90er Jahren aufgelöst wurde. Der mittlerweile 56-Jährige ist jetzt hauptsächlich als Schauspieler zu sehen. Er hat eine Rolle in der TV-Serie Law & Order Special Victims Unit und er lieh unter anderem im Videospiel Grand Theft Auto San Andreas dem fiktiven Rapper Mad Dog seine Stimme. Er ist einer der Pioniere des West Coast Hip-Hop. Hier ist Ice-T mit I'm Your Pusher.
Yeah, what's up, man? I need to get high, man. I need to get hold of some pure hope that you can cope, cause you might OD if you overdrive. This record tape a CD because...
Ice-T mit I'm Your Pusher beim 80 Special bei Detektor FM Beat. Wenn man an Hip-Hop in den 1980er Jahren denkt, dann darf man einen nicht vergessen, der besonders bei den Damen gut ankommt. Die Rede ist von LL Cool J, James Todd Smith, so sein bürgerlicher Name, macht seit Mitte der 1980er Jahre Musik. Er kann sowohl hart als auch zart. Seine erste LP Radio kam besonders im Underground gut an. Später veröffentlichte er aber auch Balladen. Eine der bekanntesten Hip-Hop-Balladen aller Zeiten ist I Need Love aus dem Jahr 1987. Darin rappt der Ladies Lover über die Einsamkeit des Rapstars und der Suche nach einer Herzdame. Dem einen oder anderen Hardcore-Puristen gefiel das nicht. LL Cool J wurde vorgeworfen, damit keinen richtigen Hip-Hop, sondern R&B zu machen. Das hat den Ladies Lover aber eigentlich nie interessiert, er blieb seinem Stil treu. Auch Mr. Smith schlug die Schauspielkarriere ein. Er bekam Rollen in Hollywood-Filmen wie zum Beispiel in An jedem verdammten Sonntag und spielt seit 2009 in der US-Krimiserie Navy CIS LA eine der beiden Hauptrollen. Hier ist LL Cool J mit I Need Love aus dem Jahr 1987. I need love. LL Cool J war das mit I Need Love, eine der ersten Rap-Balladen in der Hip-Hop-Geschichte aus dem Jahr 1987. Nach einer Schmuserunde kommt nun ein krasser Bruch. Wir gehen jetzt ins Jahr 1988 und zwar nach Compton, Kalifornien. Die Heads ahnen es, es geht jetzt um Straight Outta Compton von NWA. Die Rap-Crew wurde zwar schon 1986 gegründet, aber den richtigen Durchbruch schafften Eazy-E, Dr. Dre, MC Ren, Ice Cube und DJ Yeller erst zwei Jahre später. Besonders die Singles Fuck the Police, Gangster Gangster und eben Straight Outta Compton sorgten für Kontroversen, schilderten sie doch drastisch das von Gangs geprägte Leben auf den Straßen von Los Angeles. Allerdings nicht kritisch, sondern eher verherrlichend und mit einer Sprache und Sounds, die man so auf Platte noch nicht gehört hatte. Ein Fuck jagte dabei das andere, schrille Sirenen dröhnten aus den Boxen und es wurde geschossen, was das Zeug hielt. Natürlich nur auf Vinyl. Obwohl MTV und verschiedene Radiosender sich weigerten, Songs aus dem Album Straight Outta Compton zu spielen, gingen über 3 Millionen LPs über die Ladentheke. NWA sollten das Subgenre Gangster Rap prägen wie keine zweite Crew, auch wenn natürlich Leute wie Schoolly D und Above the Law nicht vergessen werden dürfen. Übrigens stellte schon damals ein gewisser Dr. Dre seine Producer-Fähigkeiten unter Beweis. Es gibt sicherlich noch viel mehr über NWA und seine Mitglieder zu erzählen, aber das sind dann andere Geschichten. Hier ist The World's Most Dangerous Group mit Straight Outta Compton.
You are now about to witness the strength of street knowledge.
Ohne sie wäre das Subgenre Gangster-Rap um eine Attraktion ärmer. NWA und Straight Outta Compton. Politisch motivierten Sprechgesang gibt es schon eine längere Zeit und zwar länger als man denkt, aber niemand im Hip-Hop hat sich so oft zu politischen und sozialen Themen geäußert wie Chuck D, Flavor Flav, Terminator X und Co. Auch in Fight the Power von 1989 wird Public Enemy politisch. Wort- und beatgewaltig wird gegen Machtmissbrauch zu Felde gezogen. Viele haben den Titel nämlich als Ablehnung jeglicher Autorität missverstanden. Das war allerdings nicht die Intention von Public Enemy. Chuck D hatte sich unter anderem von den Isley Brothers zu diesem Song inspirieren lassen. Die Funkband hatte nämlich schon mit dem gleichen Titel in den 1970er Jahren ein politisches Statement abgegeben. Besonders bekannt wurde Public Enemy's Fight the Power durch den Film Do the Right Thing von Spike Lee. Er ist in einer Schlüsselszene des Films zu hören, nämlich als es durch einen handfesten Streit in einer Pizzeria in Brooklyn zu schweren Krawallen kommt. Ich hoffe, es bleibt jetzt alles friedlich bei Ihnen, denn man kann zu Fight the Power nicht nur politische Haltung zeigen, sondern auch gehörig mit dem Kopf nicken. Hier ist Public Enemy und Fight the Power. Kurz vor 8 ist es, das heißt Zeit, sich zu verabschieden. Eine Stunde Detektor FM Beat mit seinem 80s Special ist zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen auch diesmal gefallen. Sollten Sie irgendetwas loswerden wollen oder eventuell auch noch einen Musikwunsch haben, für die Zukunft dann einfach eine Mail schreiben und zwar an dirk.justus@detektor.fm oder bei Facebook, Twitter oder Google Plus reinschauen. Shoutouts gehen raus in diesem Monat an Jörg Wachsmuth, an Gregor Schenk, an alle 80s Babies und natürlich an meine Tochter Stella. Die nächste neue Ausgabe von Beat gibt's am 26. August, dann mit einem 90s Hip-Hop Special. Bis dahin senden wir immer dienstags die Wiederholung dieser Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Justus. Bis demnächst und tschüss. Ladies and Gentlemen,
alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.